Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Obwohl Deutschland vergleichsweise viel Geld ins Schulsystem steckt, ist es für den Bildungserfolg eines Kindes weiterhin entscheidend, aus welchem Elternhaus es kommt. Das zeigt eine Sonderauswertung der PISA-Studie, sprechen wir gleich ausführlich drüber. Bevor wir uns mit dem Start ins Berufsleben beschäftigen, jetzt in der Corona-Pandemie, ist es auch für alle, die ihr Hochschulzeugnis in der Hand halten, nicht so einfach, in einem Unternehmen unterzukommen. Dafür gibt es mehrere Gründe, aber auch Hilfestellungen, die wir vorstellen werden. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin Stefanie Gebert. Herzlich willkommen. Von der Präsenzlehre in den Online-Unterricht. Die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wo überall die technischen Voraussetzungen schlicht fehlen oder das Personal nicht ausreichend gerüstet ist, um tatsächlich digital zu unterrichten. Dazu hat die OECD heute nochmal eine Studie nach den jüngsten PISA-Erhebungen von 2018 vorgelegt. Und die zeigt uns nochmal ganz schön, in vielen der insgesamt 79 Ländern, in denen gefragt wurde, ist die Rechenleistung der Schulcomputer nicht mal ausreichend. Davon waren insgesamt ein Drittel aller Schülerinnen und Schüler betroffen. Und nehmen wir mal das Beispiel Deutschland. Da haben die Schulleitungen gesagt, nur rund 60% der Lehrerschaft sind auch tatsächlich fähig, digitale Geräte im Unterricht zu nutzen. Der digitale Unterricht ist die eine Sache, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht. Aber die OECD-Studie hat noch weitere, viele interessante Aspekte zutage gefördert. Andreas Schleicher ist OECD-Bildungsdirektor. Ich grüße Sie.
Ja, guten Tag.
Gerne wird ja auch im Bildungsbereich argumentiert, viel hilft viel. Also es braucht nur mehr Geld, dann würden hinten bei den Schülern auch größere Bildungserfolge herauskommen. Solchen Zusammenhang geben Ihre Daten aber nicht wieder, auch nicht mit Blick auf Deutschland, oder?
Nein, also die Summe der Investitionen korreliert nur schwach mit den Ergebnissen. Entscheidend ist, wie man das Geld, die Person, die Technologie konfiguriert, um wirklich gute Lernleistung zu erreichen. Davon hängt es ab.
Schauen wir mal zunächst auf die personelle Ausstattung an den Schulen. Wir alle wissen, kostet Geld. In Deutschland muss man sich bei Ihnen wieder in der Studie einen Mangel bescheinigen lassen. Und es macht offenbar auch einen sichtbaren Unterschied, ob es um Brennpunktschulen geht oder Schulen, die in einem sozioökonomischen sicheren Feld stehen.
Ja, zunächst einmal, also das Betreuungsverhältnis ist in Deutschland eigentlich recht gut. Also es gibt eine ausreichende Zahl von Lehrern insgesamt. Das Thema ist die Verteilung der Lehrkräfte. Also man sieht, dass Brennpunktschulen sehr oft Schwierigkeiten haben, geeignete Lehrer zu finden. Und daran muss man arbeiten. Es ist eher die Verteilung der Ressourcen als die Gesamtzahl der Lehrkräfte in Deutschland.
Wobei Sie auch festgestellt haben, dass es auch an Hilfspersonal, so haben Sie es jetzt genannt, fehlt. Ich denke, darunter sind wahrscheinlich Sozialarbeiter, Schulpsychologen gezählt, oder?
Ja, also zum einen, aber zum anderen auch zum Beispiel technisches Personal, gerade jetzt, wenn es um Online-Lernen, um hybrides Lernen geht, da braucht man auch sehr viel Fachpersonal. Auch daran fehlt es in Deutschland.
Interessant fand ich in Ihren Daten zur Frage des Bildungserfolgs und der Chancengleichheit auch den Blick auf das längere gemeinsame Lernen. In Deutschland gibt es ja so eine Art Glaubenskrieg, genau darum. Hier zeigt sich in Ihren Daten einmal, dass Deutschland viel früher als der Durchschnitt der OECD-Länder selektiert. Und das hat dann auch deutliche Auswirkungen. Welche?
Ja, also man sieht also, dass der Einfluss von sozialem Hintergrund auf Bildungsleistung steigt, je früher in einem Bildungssystem selektiert wird. Und da ist Deutschland eben in der Gruppe der Länder zusammen mit Österreich und der Tschechischen Republik, wo das ab 10 Jahren passiert. Und das hat dann schon sehr starken Einfluss auf Chancengerechtigkeit später. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Thema. Ich denke, die Selektion, aber auch, wie man damit im Bildungssystem umgeht, also in erfolgreichen Bildungssystem ist Lernen sehr viel stärker individualisiert. Das heißt, Lehrkräfte sind in der Lage, mit der Verschiedenheit der Schüler irgendwo sehr viel kreativer, konstruktiver umgehen, haben teilweise auch mehr Zeit und Raum, auf die Lernschwierigkeiten der Schüler dann individuell einzugehen. Und das muss man auch sagen.
Ja, das zeigt sich auch in der Stundenzahl, wenn man sich nämlich mal anschaut, und das haben Sie getan, wie es aussieht mit der Stundenzahl in bestimmten Unterrichtsstunden, zum Beispiel Fremdsprachen oder bei den Naturwissenschaften. Auch da klafft in Deutschland eine große Lücke und gibt es deutliche Unterschiede.
Ja, absolut. Also man sieht bei fast allen bildungsrelevanten Ressourcen, auch der Zeit, der Lernzeit, dass Schüler aus sozial ungünstigem Umfeld deutlich schlechtere Lernbedingungen haben. Auch bei kreativen Fächern, den Fremdsprachen, es wird überall sehr deutlich daran, man arbeiten, dass also dort auch gezielt einfach mehr Lernzeit zur Verfügung gestellt wird. Wir sehen auch in Deutschland weniger Peer-to-Peer-Lernen. Es haben auch Schüler oft nicht die räumlichen Möglichkeiten, zum Beispiel jetzt nachmittags dann ihre Hausaufgaben betreut durchzuführen. da kann man sicher in vielen Ländern noch ein Beispiel nehmen, wie man dort einfach gezielt den Schülern aus sozial ungünstigem Umfeld zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellt.
Hat sich das denn im Laufe der letzten Jahre, das haben Sie ja auch beobachtet, die letzten 10 Jahre nehmen wir mal, doch verändert? Oder ist das in Deutschland im Grunde genommen, wenn es um die Chancengleichheit geht, sind wir da stehen geblieben?
Die Chancengerechtigkeit bleibt in Deutschland die größte Herausforderung. Aber es gibt Fortschritt. Also das ist, denke ich, auch sehr wichtig. Gerade bei Schülern mit Migrationshintergrund sieht es heute deutlich besser aus als jetzt zu Beginn der PISA-Zeiten. Also da hat Deutschland schon viel erreicht, auch gerade ganz besonders positiv für die Kinder aus sozial ungünstigem Umfeld aus.
Schauen wir mal in die Länder, wo es ganz gut funktioniert hat, gerade wenn es um diese Zeit, um die Lernzeit zum Beispiel geht, die Sie ja gerade so betont haben. Wo könnten wir uns denn tatsächlich was abgucken, so ganz praktisch vielleicht?
Also die nordischen Staaten, gerade Estland, Finnland, zeigen, dass man auch mit sehr wenig Unterrichtszeit sehr viel erreichen kann, dass man das Umfeld attraktiv gestalten kann, nicht nur finanziell attraktiv für Lehrkräfte, sondern auch intellektuell attraktiv, also dass man Chancengerechtigkeit realisieren kann. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass in Finnland lediglich 5% der Leistungsunterschiede zwischen den Schulen liegen. Also die nächste Schule ist immer die beste Schule. Und in Deutschland sind das fast immer noch 40%. Also da denke ich, dass man einfach ein gleichmäßigeres Niveau dorthin bekommt, ist schon sehr wichtig.
Was meinen Sie denn mit den Anregungen für die Lehrkräfte intellektuell?
Dass es einfach das Berufsfeld spannender ist. In Deutschland unterrichten Lehrkräfte, sind aber oft nicht so eingebunden, gerade jetzt auch in die Entwicklung von Bildungstechnologie, Unterrichtskonzepten. Ich denke, da können wir viel lernen von den erfolgreichsten Bildungssystemen, wo Lehrkräfte ein sehr viel breiteres Aufgabenfeld haben, im pädagogischen als auch in der Entwicklung des Bildungssystems.
Wir müssen also wieder festhalten, wenn es um gleiche Lern- und Bildungschancen geht für alle Schüler, hat Deutschland deutlichen Nachholbedarf. Andreas Schleicher war das, OECD-Bildungsdirektor, mit einer neuen Auswertung der jüngsten PISA-Studie. Und wenn es um die richtige Verteilung von Ressourcen an Schulen geht, schauen wir noch nach Magdeburg. Dort hatte ein Bündnis ein Volksbegehren für mehr Pädagogen an den Schulen angestoßen. Es haben aber nicht genügend Menschen dieses Volksbegehren unterzeichnet. Zusammengekommen sind laut Bündnis rund 77.000 Unterschriften. Nötig gewesen wären aber mehr als doppelt so viele. Die Initiatoren wollten erreichen, dass ein fester Schlüssel im Schulgesetz von Sachsen-Anhalt verankert wird, wie viele Pädagogen es an den Schulen geben muss. Fertig mit dem Studium und dann? Natürlich würden die stolzen Hochschulabsolventinnen und Absolventen sich dann gerne mit dem Abschluss in der Tasche hineinstürzen ins Arbeitsleben. Nun wissen wir alle, dass auch der Arbeitsmarkt im Moment besonderen Gesetzen folgt, der Pandemie sei Dank. Arbeitgeber sind im Moment meist vorsichtiger, neue Leute einzustellen. Das ist die erste Hürde. Findet sich dann ein passender Job, gibt es neue Bedingungen für die Bewerbung. Aber es gibt Hilfe bei den Hochschulen selbst, etwa an der Uni Leipzig. Florian Zinner hat für uns den Career Service besucht und war bei der Telefonsprechstunde dabei.
Hallo, hier ist Claudia Schroder vom Career Service. Passt es Ihnen gerade gut?
Im Büro von Claudia Schroder ist eigentlich alles wie immer. Donnerstagmittag, eine Studentin braucht Beratung. Der Lebenslauf ist noch nicht ganz rund.
Da liegt dann vielleicht der Hase irgendwie im Detail. Was ist eigentlich gerade Ihr aktueller Stand?
Und ganz so wie immer ist dann doch nicht alles. In diesen Spätsommertagen würden Studierende eigentlich direkt vor Claudia Schroder sitzen, statt am anderen Ende der Telefonleitung. So war das in den vergangenen 10 Jahren immer, bis Corona kam. Die Beraterin vom Career Service der Universität Leipzig nimmt's sportlich.
Zu Beginn dachte ich, es fehlen mir Informationen, die wichtig für die Beratung sind. Wie wirkt derjenige? Wie ist sein Auftreten, sein Händedruck, Mimik, Gestik? Aber ich höre genauer auf die Stimme und ich fühle mich dann auf eine andere Art mit demjenigen verbunden. Höre rein, an welchen Stellen er vielleicht beim Erzählen ein Kloß im Hals hat oder die Stimme leiser wird.
Studierende und ihre Bewerbung mit räumlicher Distanz kennenzulernen, das passt zu Zeiten, in denen sich Berufseinsteigerinnen und Einsteiger auf rein digitale Bewerbungsverfahren einstellen müssen. Klingt wie ein pandemiebedingter Fortschritt. Aber
es ist so vielschichtig, denn zum Beispiel, wenn jemand ein Video schickt und das ist auch nicht schön ausgeleuchtet, kommt er vielleicht schlechter weg, zwar auf eine moderne Art und Weise.
Generell hänge das auch stark von der Unternehmensphilosophie ab. Etwas, womit sich Therese Hempel schon vor ihrem Berufseinstieg auseinandersetzt. Die 26-Jährige hat Business Consulting im Master studiert und sitzt gerade an ihrer Abschlussarbeit, die sie in Zusammenarbeit mit einem Beratungsunternehmen für Firmen-IT schreibt. Digitales Arbeiten ist selbstverständlich. Laptop und Software kamen nach Hause, Homeoffice ab dem ersten Tag. In den nächsten Wochen wird auch sie Bewerbungen rausschicken. Ein digitales Bewerbungsverfahren wäre für die Studentin kein Problem, Jobangebote in Corona-Zeiten vorausgesetzt.
Also persönlich muss ich sagen, ist mir aufgefallen, dass Unternehmen schon vorsichtiger geworden sind, weil man sich natürlich auch darüber im Klaren ist, dass man es schwer vertreten kann, neue Personen einzustellen, wenn man die eigenen bestehenden Mitarbeiter nicht voll bezahlen kann.
Vorsicht bei Neueinstellungen ist die eine Seite. Die andere, aus Sicht der Studierenden, vielleicht derzeit lieber noch ein Semester abwarten. So machen es auch einige Mitstudierende von Therese Hempel. Diejenigen allerdings, die genau jetzt ins Arbeitsleben starten wollen, lassen sich von der Pandemie nur wenig einschüchtern. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, gerade mal 10% der Berufsanfängerinnen und Anfänger befürchten, keinen Job zu finden. Dabei ist die Lage alles andere als übersichtlich, erklärt Christian Kirpal, Präsident der IHK in Leipzig. Zum Höhepunkt des Lockdowns habe kaum jemand geplant, neues Personal einzustellen. Mehr als ein Viertel wollte Stellen abbauen.
Und das ist durchaus ein Anzeichen, dass sich der Arbeitsmarkt sprunghaft gedreht hat durch die Corona-Pandemie. Da werden wir jetzt keinen weiteren Beschäftigungszuwachs haben, sondern eher müssen wir damit kämpfen, dass wir einen Personalabbau verhindern.
Eine Besserung erwartet Christian Kirpal auch im Herbst nicht. Die verhaltene Prognose für Berufseinstiegschancen ist zudem kein regionaler Einzelfall, bestätigt Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Nürnberg. Außerdem,
da gibt es auch dauerhafte Effekte. Also die Arbeitslosenquoten bleiben dauerhaft höher und die Gehälter dauerhaft niedriger als bei Generationen, die halt in einer guten Situation in den Arbeitsmarkt reingerutscht sind.
Allerdings, erklärt Arbeitsmarktforscher Enzo Weber, sei die Situation für Menschen mit einem Hochschulabschluss in der Tasche ohnehin nicht ganz so dramatisch. Und
wenn man auch in dieser Situation aktiv und flexibel bleibt, also auch regional verschieden schaut, damit man aus dieser Situation nicht noch dauerhafte Schäden davonträgt.
Auch Bewerbungscoach Claudia Schoder beobachtet einen Rückgang der Jobangebote. Für das Bewerbungsgespräch könne die Pandemie aber auch eine Chance sein.
Nach dem Einstieg ins Berufsleben schauen wir jetzt mal auf den Einstieg ins Studium. Auch der ist durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt, etwa in Japan.
Campus und Karriere. International.
Für viele junge Asiaten ist es ein Ziel, in Japan zu studieren. Denn erstens schätzen sie die Qualität der Lehre und zweitens erhöht ein Studium in Japan die Chancen, später einen guten Job zu bekommen. Zur Vorbereitung lernen Bewerberinnen und Bewerber oft jahrelang Japanisch und finanzieren sich das Studium später mit Nebenjobs. Doch durch die Corona-Krise ist das natürlich schwieriger geworden. Viele Auslandsstudierende haben ihren Nebenjob verloren, können also die Studiengebühren nicht mehr zahlen. Warum das auch für das Gastgeberland Japan schlechte Nachrichten sind, berichtet Felix Lill.
Rem Timi macht sich Sorgen. Jahrelang hat sie ihr Leben der Arbeit gewidmet, hatte kaum Freizeit und zwei Jobs gleichzeitig, damit sie parallel noch in Vollzeit an der Uni studieren konnte. Aber jetzt ist ihr trotzdem das Geld ausgegangen.
Das Restaurant mit deutscher Küche, in dem ich einen Job habe, musste im April schließen, weil in Japan der Ausnahmezustand ausgerufen worden war und auch keine Gäste mehr kamen. Beim Hotel, wo ich außerdem gearbeitet habe, war das genauso. Mein Einkommen ist dann auf null gefallen. Und im Oktober ist die Studiengebühr fällig.
Die 22-jährige Vietnamesin studiert im vierten Jahr BWL an der Shumei-Universität in Chiba bei Tokio. Ende März steht eigentlich ihr Abschluss an. Doch woher sie die letzte Semestergebühr von 900.000 Yen oder rund 8.000 Euro kriegen soll, weiß sie nicht. Sie hofft auf einen Zahlungsaufschub durch die Uni.
Ich habe gehört, dass es jetzt ausnahmsweise möglich ist, später zu bezahlen. Aber das hilft mir auch nur so halb. Das Geld, das ich die letzten Monate nicht einnehmen konnte, ist ja trotzdem verloren. Ich arbeite schon jede Woche bis zu 40 Stunden. Mehr Zeit habe ich nicht. Also kann ich auch nicht mehr verdienen und die entgangenen Einnahmen kompensieren.
Für ausländische Studierende in Japan ist dieses Problem typisch. Eine Umfrage ergab im Juli, dass einem Fünftel von ihnen jetzt das Geld für Miete und Studiengebühren fehlt. Japans Unis zählen derzeit 228.000 ausländische Studierende. Weitere 84.000 besuchen derzeit noch einen vorgelagerten zweijährigen Japanischkurs an einer Sprachschule. Ein Fünftel davon bedeutet in Zahlen 62.000 junge Menschen, deren Träume nun zu zerplatzen drohen. Bislang galt ein Studium in Japan für viele Asiaten als Karrieregarant. Seit Jahrzehnten ist Japan die reichste der großen Volkswirtschaften des Kontinents, ein wichtiger Handelspartner in alle Himmelsrichtungen. Japan selbst will möglichst viel junge Menschen für das Land interessieren. Hier sollen sie nämlich nicht nur studieren, sondern auch Jobs in Supermärkten, Hotels und Restaurants erledigen. Denn Japans alternder und schrumpfender Bevölkerung mangelt es seit Jahren an Arbeitskräften. Doch in Zeiten von Covid-19 sind die Ausländer oft die Ersten, die ihre Jobs verloren haben.
Viele arbeiten in genau den Branchen, die durch die Pandemie schließen mussten. Also diverse Dienstleistungsjobs, von Convenience-Stores bis zur Gastronomie. Die meisten der ausländischen Studierenden müssen nebenher arbeiten, um sich das Studium zu finanzieren. Und sie plagen im Moment akute Finanzprobleme.
Sagt Toshihiki Tanaka von der Nichtregierungsorganisation MPKEN, die ausländische Studierende unterstützt. Dabei kann auch Tanaka nur bedingt helfen. Als Japans Regierung im Frühjahr einen teilweisen Lockdown anordnete, legte sie zwar zugleich ein Hilfsprogramm auf. Wer seinen Nebenjob verloren hatte, erhielt eine Finanzspritze von umgerechnet 1.650 Euro. Das galt für alle japanischen Studierenden, bei Ausländern allerdings nur, wenn sie besonders gute Noten vorweisen konnten. Nach großer Kritik von Professoren und NGOs wie MPKEN lenkte die Regierung ein. Jetzt können auch Auslandsstudierende die Zahlung erhalten. Deren Probleme sind damit jedoch nicht gelöst.
Wir Ausländer haben viel höhere Kosten als die Japaner, mit denen ich zusammen studiere. Wir können nicht bei unseren Eltern wohnen und müssen unser Essen selbst bezahlen.
Erzählt der Vietnamese Nhien Minh, der an der Edogawa-Universität bei Tokio Kommunikationswissenschaften studiert.
Vor der Pandemie habe ich von meinem Einkommen hier auch noch meine Familie in Vietnam unterstützt. Das geht jetzt nicht mehr. Nachdem ich im Frühjahr meine zwei Jobs verloren habe, musste ich meine Wohnung verlassen. Ich lebe jetzt mit einem Freund zusammen, damit wir beide Geld sparen. Mir fehlt aber immer noch Geld für die Studiengebühr im Oktober. An meiner Uni kommen 20% der Studierenden aus dem Ausland. Ich habe Bekannte, die haben das Studium auch schon aufgegeben.
Besondere Unterstützungsprogramme gibt es für ausländische Studierende kaum. Die Universitäten von Vientiane und Nhien Minh haben auf Anfragen nicht reagiert. Die Sandai-Universität in Osaka, wo ein ähnlich hoher Anteil der Studierenden aus dem Ausland kommt, sagt in einer E-Mail nur:
Wie viele Studierende abgebrochen haben, werden wir erst nächstes Jahr im Januar ermitteln. Unterstützungsprogramme gibt es derzeit nicht.
Hinschmeißen, das kommt nicht für jeden in Frage. VMTMI sagt, das letzte Semester wolle sie noch irgendwie durchboxen.
Nach der Uni will ich in einem Hotel arbeiten. Ich hatte auch schon ein Angebot, aber das wurde wegen der Pandemie zurückgezogen. Wenn ich jetzt aufgebe, wäre das zu schade. Ich suche gerade nach Wegen, mir Geld zu leihen.
Denn irgendwann müsse die Pandemie ja zu Ende gehen. Und dann wäre der Tourismus wieder eine Boombranche, so wie sie es zu Anfang ihres Studiums erwartet hatte.
Die Kieler Christian-Albrechts-Universität war zuletzt immer mal wieder in den Schlagzeilen. Der Grund, das monatelange Theater um die Neubesetzung an der Spitze. Ende Juni konnte die Hochschule dann Simone Fulda als neue Präsidentin präsentieren. Übermorgen tritt die gebürtige Kölnerin ihr neues Amt an und hat so einiges auf den Zettel. Vor allem muss sie nun erstmal ihr neues Haus durch die Pandemie lotsen. Unser Landeskorrespondent meint, vielleicht könnte ihr dabei ihr früherer Job helfen.
Wahrscheinlich ist es purer Zufall, dass ausgerechnet mitten in der Corona-Pandemie eine Medizinerin Präsidentin der Kieler Christian-Albrechts-Universität wird. Nach ihrem Studium hatte Simone Fulda zunächst als Kinderärztin gearbeitet, später erforschte sie Krebserkrankungen bei Kindern. Mediziner seien gute Krisenmanager, sagt Fulda.
Also man ist in der Medizin auch gefordert, also auch mit ungewöhnlichen Situationen umzugehen. Da kann man nicht auch lange sich darüber beklagen, ob die Situation jetzt nett ist oder ob die einem gefällt. Die Corona-Pandemie, die ist jetzt einfach da. Man muss damit pragmatisch umgehen.
Und als Unipräsidentin dafür sorgen, dass Lehre und Forschung weiter möglich sind. In Kiel soll in den nächsten Monaten, ähnlich wie zum Beispiel auch an Berliner Unis, ein Hybridsemester stattfinden.
Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, dass wir hier eine Gratwanderung haben. Auf der einen Seite die gute Kombination von digitaler und Präsenzlehre. Und auf der anderen Seite den Gesundheitsschutz. Und das ist etwas, was wir im Prinzip ganz agil, kontinuierlich immer wieder abwägen müssen.
Trotzdem sei Corona auch eine Chance, die Digitalisierung in Kiel voranzubringen, sagt Fulda, die zuletzt Vizepräsidentin der Frankfurter Goethe-Universität war. Langfristig möchte die 52-Jährige als Präsidentin die Christian-Albrechts-Universität unter die Top 15 der deutschen Hochschulen bringen.
Mein Leitmotiv ist dabei: Think global, act local. Ich sehe unsere Universität als weltweite Netzwerkuniversität und zugleich als zentrale Akteurin in Wissenschaft und Gesellschaft vor Ort.
Gegen solche Visionen hat auch Julia Schmidtke nichts einzuwenden. Trotzdem hat die Co-Vorsitzende des Kieler Allgemeinen Studierendenausschuss ASTA vor allem erstmal einen sehr bodenständigen Wunsch an die neue Präsidentin der CAU.
Ich wünsche mir, dass Frau Fulda eine Präsidentin für alle ist. Also für die Studierenden, für die Lehrenden, für die Forschenden. In letzter Zeit kam es uns so vor, als wäre der alte Präsident vor allem für die Exzellenzinitiative gewesen.
Die am Ende nicht erfolgreich war. Der Schlagabtausch, den sich Amtsvorgänger Lutz Kipp nach der gescheiterten Exzellenzbewerbung mit der Kieler Bildungsministerin lieferte, könnte ein Mitgrund dafür gewesen sein, dass er als Unipräsident nicht noch einmal für eine zweite Amtszeit antrat. Doch die Nachfolgesuche gestaltete sich als schleppend. Wegen eines Formfehlers in der Ausschreibung verzögerte sie sich um mehrere Monate. Nun setzt die Kieler Uni auf eine Frau als Präsidentin, so wie auch auf dem anderen Ufer der Kieler Förde. Dort wird mit Katja Mattes am 1. Oktober erstmals eine Frau die Leitung des renommierten Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung übernehmen. Simone Fulda spricht scherzhaft schon von der Frauenpower an der Förde und will das Thema Gleichstellung an ihrer Universität voranbringen. Leider gäbe es im deutschen Wissenschaftsbetrieb noch viel Luft nach oben.
Dieses Thema ist für mich sehr wichtig. Ich möchte gerne in meiner Position, in dieser Führungsposition auch in der Wissenschaft, auch ein Rollenmodell sein für andere Frauen und insbesondere auch für junge Frauen. Also die Gleichstellung ist mir ein wichtiges und auch ein persönliches Anliegen.
Johannes Kolms berichtete. Und das war Campus und Karriere für heute. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Mein Name ist Stefanie Gebert.